Da ist dann die ganze Stadt voll schön geschmückt und überall riecht es so nach Lebkuchen.
Also es sind kleine inhaltliche Unterschiede,
dass man da immer wieder zu diesem Faden zurückfindet. Und wenn da jetzt irgendwie eine Schlägerei ist, auf jeden Fall nicht rein.
Machen die immer eben über YouTube dann den Gebetsruf an. Da hat mir die Religion auch sehr viel geholfen, aus dieser Trauer sozusagen rauszukommen.
Das 11. Gebot, ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
dem Erich. Ich bin 20 Jahre alt und angehende Polizistin.
Liebe Merich, schön, dass du da bist. Ich nehme gleich mal vorweg ein paar ganz spannende Zahlen. Und zwar bist du nicht wie etwa 55% der deutschen Christin oder Christ, sondern gehörst der zweitgrößten religiösen Zugehörigkeit in Deutschland an. Und zwar bist du Muslimin und gehörst damit zu einer Minderheit, die etwa 6-7% ausmacht. Und ich habe diesen einfachen Begriff Islam in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben. Und die drei spannendsten, wichtigsten, interessantesten Schlagzeilen rausgesucht, auf diese Kärtchen, die da vor dir liegen, geschrieben. Und die darfst du jetzt nacheinander aufdecken, vorlesen und so ein bisschen deine Meinung dazu abgeben.
So, das erste Kärtchen sagt, jung, muslimisch und cool, Christina Capris im SRF. Also, viel dazu kann ich jetzt nicht sagen.
Würdest du zum Beispiel deinen Glauben als die coolere Art von Islam bezeichnen? Oder weißt du aus deinem Umfeld, was cool bedeutet beim Thema Islam?
Beim Thema Islam cool. Also, ich denke mal, das gilt für alle Religionen, dass man da was hat, was einem gefällt und was einem eher nicht so gefällt. Deswegen kann ich das jetzt nicht als cool bezeichnen.
Diese Schlagzeile impliziert ja, würde ich sagen, so ein bisschen, dass es einen uncoolen Islam gibt. Einen Islam, was weiß ich, der langweilig ist. Im Christentum ist es ja oft gleichgestellt mit konservativ, unprogressiv. Gibt es diese beiden Pole, deiner Meinung nach, wie du es mitbekommen hast im Islam auch? Also so einen progressiven und so einen konservativen?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also da gibt es, wie gesagt, Sachen, die eher einen ansprechen und mehr gefallen und Sachen, die dann einen auch eher weniger gefallen.
Du darfst gern die nächste Frage aufdecken.
Kopftücher im Islam. Heikler Stoff. Nicht erst seit der Machtübernahme der Taliban sind Hijab, Niqab und Burka in Deutschland ein Reizthema. Wer trägt das Kopftuch und warum? Anfried Schenk in der Zeit. Also das Kopftuch war ja schon seitdem es diese Religion gibt, es gehört ja dazu, das Kopftuch, während man betet oder während man in die Moschee geht. Wer trägt das Kopftuch? Das tragen die Frauen, die Musliminnen. Und warum? Und zwar, das ist genauso, würde ich mal sagen, wie im Christentum. Zwar kenne ich mich da jetzt eher weniger aus, aber es gibt ja auch zum Beispiel die Nonnen, die sich ja auch sozusagen, ich sag jetzt mal, verschleiern. Also auch so ein Kopftuchmäßiges, also was Kopftuchmäßiges anziehen. Und das ist einfach, dass man sozusagen die Stellen, die an dem Körper, die man verdecken sollte, wie zum Beispiel die Haare oder halt auch Stellen des Intimbereiches, dass man gegenüber dem Gott eben Respekt zeigt, wenn man in eine Moschee reingeht oder eben auch betet, dass man diese Stellen sozusagen verdeckt. Und deswegen trägt man das Kopftuch beim Beten oder auch in der Moschee. Und zum Beispiel auch, wenn man auf den Friedhof geht, als Respekt gegenüber den verstorbenen Personen.
Und dann muss man vielleicht dazu sagen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, du trägst gerade in diesem Moment kein Kopftuch. Verstehe ich es dann richtig, dass du das zu diesen Anlässen, die du gerade genannt hast, trägst und sonst nicht oder manchmal oder?
Also es ist ja eigentlich eine freie Entscheidung, ob man im Alltag auch ein Kopftuch tragen möchte. Es gibt ja auch sehr viele Musliminnen, die das tragen, weil sie im Alltag den Glauben sehr streng, sage ich mal, betrachten und sozusagen auch im Alltag das Kopftuch tragen möchten. Also Pflicht ist es auf jeden Fall nicht, das Kopftuch zu tragen. Aber wenn man zum Beispiel, wie gesagt, zur Moschee geht oder betet, dann ist es Pflicht.
Du darfst gern die dritte Karte aufdecken.
War dieser Ramadan eine Rückkehr zur Normalität? Islamische Zeitung. Also in den letzten 2 Jahren gab es zum Beispiel in den Moscheen kein gemeinsames Fastenbrechen. Und auch nach dem Fastenbrechen betet man dann immer. Das gab es dann nicht. Auch als Corona sehr, ich sag mal, ausgeprägt war, da konnte man auch nicht mehr so oft mit seinen Freunden was machen. Da gab es ja auch die Ausgangsbeschränkungen und vor allem dadurch, dass es ja abends, also dass abends das Fastenbrechen ist und dass man ja früh vor dem Morgengrauen wieder anfängt zu essen und dass genau da diese Ausgangsbeschränkung war, dass man ja nicht mehr rausgehen konnte und sich mit irgendjemandem treffen konnte, musste man das dann auch alleine machen, beziehungsweise mit der Familie, mit der man halt zusammenwohnt. Aber eigentlich war das jetzt nicht schlimm, würde ich sagen, weil im Endeffekt gibt es Personen, die den Ramadan mit sehr vielen Personen verbringen oder gibt es auch Personen, die einfach alleine ihr Fastenbrechen betätigen. Ja, also man hat gemerkt, dass diese Gemeinschaft, die einfach nicht mehr vorhanden war, weil man das auch nicht mehr durfte. Aber grundsätzlich ging es ja darum, dass man auf sich selber achtet und sich selber in den Fokus stellt. Deswegen war das jetzt, glaube ich, auch nicht allzu schlimm für die Person.
Bei beiden Schlagzeilen hast du jetzt schon ganz von alleine so den Vergleich zum Christentum gezogen. Also du hast beim Kopftuch die Nonnen genannt und jetzt beim Ramadan Weihnachten zum Beispiel. Und eigentlich bringst du damit ja schon das so auf den Punkt, was ich ja auch ganz am Anfang mit diesen Kennzahlen so gezeigt habe. Du hast eine Religion, die die wenigsten in deinem Umfeld haben, in dem Land, in dem du wohnst. Kannst du so beschreiben oder fällt dir das so im Alltag auf, dass du in einer christlich geprägten Gesellschaft lebst?
Ja, auf jeden Fall. Also allein schon, dass die Kirchenglocken läuten oder dass vor allem hier in Bayern, wenn man in ein Klassenzimmer reingeht, dass da das Kreuz hängt oder auch in der Schule, dass man dann zusammen zum Gottesdienst geht. Viele Veranstaltungen auch in der Kirche sind. Also das merkt man auf jeden Fall, aber das ist ja jetzt nicht irgendwas Schlimmes. Das ist ja, weil die, wie du auch selber gesagt hast, dass die Mehrheit der Personen hier in Deutschland die christliche Religion haben und die ja auch ausleben. Deswegen ist es auch nicht irgendwas Verwerfliches, weil in anderen Ländern haben halt die Mehrheit an Personen eine andere Religion.
Wenn diese Welt um dich herum dann so offensichtlich und ich nenne es mal auch so ein bisschen offensiv christlich ist, wie offensiv gehst du im Gegenzug mit deinem Glauben um? Also ist das was du nur für dich auslebst? Oder ist das wirklich was du auch nach außen tragen willst, was du auch nach außen zeigen willst und was du auch tust?
Ja, auf jeden Fall erstmal, ich lebe ja die Religion nur für mich aus und eigentlich zeige ich es ja auch nach außen. Wenn mich jemand nach meiner Religion fragt, dann sage ich ja auch, ich bin Muslimin. Und wenn es zum Beispiel auch wenn das Zuckerfest ist oder das Opferfest ist, dann nimmt man sich halt auch mal den Tag frei, zum Beispiel in der Schule oder auf der Arbeit. Und das zeigt ja eigentlich auch den Personen in deinem Umfeld, dass du Muslimin bist. Also das ist jetzt nicht irgendwas, wo man das irgendwie verstecken müsste oder so.
Wie wird es dann so in deinem Umfeld allgemein angenommen oder welche Rolle spielt es in deinem sozialen Umfeld?
Also in meinem sozialen Umfeld, da wird es eigentlich nur toleriert und positiv angesehen, weil ich meine, da, wenn es nicht positiv angesehen wäre, würde es ja ein paar Fragen aufwerfen, weil jeder kann ja sozusagen seine Religion ausleben und steht ja sogar auch im Grundgesetz. Und ich finde, dass man Respekt gegenüber der eigenen Religion haben muss, Respekt gegenüber den Personen, die eine andere Religion haben oder auch die gleiche Religion. Und wenn alle Personen in meinem Umfeld genauso mich respektieren für das, was ich mache, beziehungsweise für die Religion, zu der ich stehe, dann stehe ich automatisch, auch wenn sie das nicht respektieren würden, würde ich automatisch auch deren Religion, beziehungsweise nicht würde, sondern respektiere ich auch deren Religion.
Welche Rolle spielt der Glaube in deiner Familie?
Also meine Familie ist ja auch muslimisch. Und als Beispiel kann ich da einfach meine Cousine nennen. Die hat einen italienischen Mann, der ist christlich. Und da haben wir jetzt auch irgendwie keine Vorurteile gegenüber ihm. Er lebt seine Religion aus und wir leben unsere Religion aus. Er feiert zum Beispiel Weihnachten. Da versammeln wir uns auch alle bei ihm und sind einfach bei ihm zusammen. Klar, für uns hat das jetzt keine Bedeutung wie für ihn. Aber auch an Ramadan oder auch an dem Opferfest ist er bei uns einfach zusammen. Also ist er bei uns und isst auch mit uns zusammen und unterstützt sozusagen die Familie einfach. Also der stellt sich da auch nicht dagegen oder wir stellen uns auch nicht gegen ihn.
Wie denkst du, würde das laufen, wenn du quasi in der Situation deiner Cousine wärst? Also nehmen wir jetzt mal an, du hättest einen Partner, Partnerin mit einer anderen Religion. Wie wichtig wäre es dir, als Beispiel deinen Kindern die eigene Religion weiterzugeben?
Also allgemein, auch wenn mein Partner die gleiche Religion hat, würde ich erstmal meinem Kind sozusagen das weitergeben, was ich aus dieser Religion gelernt habe, auch die ganzen wichtigen Merkmale, das Beten und die Moschee und alles drum und dran. Einfach damit mein Kind weiß, okay, meine Mutter, die ist Muslimin, die macht das und das. Im Endeffekt ist es die Entscheidung von meinem Kind selber, ob es am Ende den Islam annimmt, so wie es ihr meinem Kind beigebracht hat, oder ob es zu einer anderen Religion hin konvertieren möchte.
Aber irgendwie sind wir schon so nach ein paar Minuten bei so Fragen wie, was würdest du mit deinen Kindern machen oder so. Ich finde schon, dass das zeigt, dass es im Alltag halt doch eine Bedeutung hat. Also, dass es doch Dinge ändert. Wie würdest du denn so ganz allgemein sagen, dass dieser Glaube, den du hast, deinen Alltag verändert? Oder beeinflusst?
Also vor allem, weil man hier in Deutschland ja auch lebt, muss man auf bestimmte Sachen auch achten, wie zum Beispiel kein Schweinefleisch essen. Oder wenn man zusammen eben in die Kirche geht. Als kleines Kind, ich war am Anfang in einem evangelischen Kindergarten. Und da haben meine Eltern natürlich am Anfang, nachdem ich gekommen bin und dann die 10 Gebote aufgesagt habe als kleines Kind, meinten meine Eltern, okay, die hat das jetzt gelernt. Aber dadurch, dass es mich schon sehr geprägt hat, vor allem auch als kleines Kind, haben die gemeint, dass man mir sozusagen die Religion beibringt. Und vor allem auch mehr sozusagen den Islam, kann man eigentlich auch mit einer Sprache gleichstellen. Wenn man zu Hause eine andere Sprache spricht, spricht man die natürlich auch mehr und öfter als eine andere Sprache, die man in der Schule lernt. Und so ist es, finde ich, auch mit der Religion, dass du in deinem Umfeld bzw. in deiner Familie das gezeigt bekommst, was deine Familienangehörigen für eine Religion haben. Und um jetzt näher auf die Frage ein bisschen einzugehen, die du mir gestellt hast, würde ich sagen, klar achtet man ein bisschen mehr drauf. Zum Beispiel, wenn jetzt Freunde vielleicht mal rausgehen wollen und mal Alkohol trinken möchten, dass man da natürlich mitgehen kann, aber dass man dann halt nicht sozusagen auch mit Alkohol trinkt, nur weil die auch trinken, sondern dass man seinen eigenen Werten und seiner Religion auch treu steht.
Aber fühlst du dich manchmal dann auch so ein bisschen, ich nenne es mal, unter Druck gesetzt von dem Umfeld?
Eigentlich nicht, weil in meinem Umfeld, da hat mir keiner jetzt irgendwie Druck gemacht, dass die jetzt gesagt haben, ja, du musst jetzt irgendwie Schweinefleisch essen oder so. Die waren da alle immer tolerant und sehr respektvoll gegenüber dem, was ich eben, also gegenüber meiner Religion. Deswegen finde ich da mich nicht so ein bisschen unterdrückt, würde ich sagen. Also auf jeden Fall überhaupt nicht unterdrückt. Klar, wenn man jetzt zum Beispiel in der Türkei dann auf die Straße geht, dann gibt es auch keine Kirchenglocken, sondern dann hört man den Imam eben, das gibt also den Gebetsruf sozusagen singen.
Gibt es denn vor allem jetzt in deinem Umfeld christliche Feiertage oder muslimische Feiertage, die einfach zusammen gefeiert werden oder zusammen begangen werden?
Ja, christliche Feiertage, vor allem wenn man in die Schule geht, merkt man das ja auch an den Ferien, zum Beispiel Pfingsten oder Weihnachten, dass du da eben da keine Schule hast. Und klar, für eine Person, die halt die Religion nicht auslebt, ist es immer zum Vorteil, dass man da nicht zur Schule geht. Aber sonst, also ich habe auch mal eine gute Freundin gehabt, die war Christin. Und die fand das so interessant, also den Islam. Und dann habe ich sie halt mal zum Fastenbrechen mit eingeladen. Und sie hat mich dann halt zu Weihnachten eingeladen. Und ich fand das auch voll interessant, sodass sie da ganz offen war und da einfach mal mit dabei sein wollte. Und auch wie sie dann Weihnachten gefeiert hat, fand ich auch interessant. Also klar, man sieht immer die Unterschiede. Man hat so, ich würde sagen, Side-Effects davon, wie zum Beispiel eben die Ferien, so positive. Aber negative habe ich, glaube ich, noch nie irgendwie erfahren.
Hast du so einen lieblingschristlichen Feiertag? Keine Ahnung.
So auf Anhieb fällt mir da jetzt so Weihnachten ein. Ich meine, da ist dann die ganze Stadt voll schön geschmückt und überall riecht es so nach Lebkuchen. Und in der kalten Zeit vor allem ist dann auch sehr viel Wärme und auch Liebe wird dann auch sehr viel empfangen von anderen Personen auch. Auch das Fest der Liebe sagt man ja auch immer, oder? genau, also dass man da in so einer kalten Zeit dann auch sehr viel warm ist, also dass man sowas auch erfährt, das finde ich auch schön.
Du sprichst so von Mann und man macht das und man macht das. Was machst du? Was machst du, wenn Weihnachten ist, wenn Weihnachtszeit ist? Wie verbringst du die?
Schon mit Freunden auch. Und dadurch, dass ja der Mann von meiner Cousine auch Christ ist und auch die Frau von meinem Onkel auch Christin ist, gehen wir entweder zu ihm oder auch zu meiner Tante und sind dann einfach da. Beim Essen zum Beispiel oder bei der Bescherung sind wir dann dabei. Und klar, so den religiösen Aspekt haben wir dann nicht. Also dass man das sozusagen macht, weil man diese Religion ausübt, das machen wir natürlich nicht. Aber man unterstützt dann eben auch die Person und lässt sie dann auch nicht da alleine irgendwie die Religion sozusagen ausüben und versucht die da irgendwie abzuschieben oder abzuschotten, dass sie da alleine irgendwie ihr Weihnachten verbringen.
Welches ist dann das muslimische Pendant dazu? Also was ist so der Lieblingsfeiertag, das Lieblingsfest, was du hast?
Auf jeden Fall Ramadan. Also Ramadan ist ja die Zeit, während man fastet, aber der Feiertag danach, also das Zuckerfest, ist so das Highlight an allem. Du hast einen Monat lang auf Wasser, also auf Trinken und Essen größtenteils verzichtet und dann sind 3 volle Tage, wo die ganze Familie kocht und jeder dir Süßigkeiten gibt und dich auch lobt, dass du das geschafft hast. Sehr viele geben auch Geld, dass man in dieser Zeit sozusagen gefastet hat. Und das ist so das Highlight, würde ich sagen.
Wie läuft so ein Tag, so ein Fastentag ab?
Also man steht vor dem Morgengrauen auf und nimmt sich eine Flasche Wasser zu sich und ein bisschen was zu essen. Auf jeden Fall nicht sehr viel Fettiges oder irgendwas, was einem danach noch durstig macht. Und dann isst man. Und es gibt auch bestimmte Zeiten, bis wann man essen darf. Gibt es auch einen Kalender, wo die ganzen Zeiten draufstehen. Und wenn man fertig ist mit dem Essen, sagt man sozusagen einen Spruch, dass man hiermit, also mit dem Ende des Essens, das Fasten beginnt. Im Namen des Gottes. Und dann legt man sich schlafen. Im Normalfall, wenn man Schule hat oder zur Arbeit gehen muss, dann steht man eben ganz normal auf, geht auf die Arbeit oder zur Schule und versucht immer sozusagen bewusst zu sein, dass man gerade fastet. Also jetzt nicht irgendwie, dass man auch sehr oft fluchen sollte, das auf jeden Fall auch gar nicht. Und dass man auch sehr auf sein Umfeld auch achten sollte, wenn da jetzt irgendwie eine Schlägerei ist, auf jeden Fall nicht rein oder irgendwelche anderen Aspekte bzw. Sachen, die einen stören könnten und immer im Fokus haben, dass man für sich selber fastet und nicht für irgendjemand anderen und dass man das für sich selber tut. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann macht man eben seine ganz normalen Sachen, also ganz normal wie im Alltag, also bevor man gefastet hat auch, da ist jetzt irgendwie kein Unterschied. Und wenn dann die Sonne untergegangen ist, sitzt man sich dann mit der ganzen Familie im Regelfall zusammen. Und bevor man isst, normalerweise, als Beispiel kann ich das jetzt nur aus der Türkei nennen, dass da eben wieder der Gebetsruf ist. Und nach dem Gebetsruf darf man dann essen. Und wir hier in Deutschland machen dann immer eben über YouTube dann den Gebetsruf an, damit es so ein bisschen so ein Gefühl davon gibt, okay, jetzt ist der Gebetsruf. Und danach sagt man eben auch den Spruch, dass man im Namen des Gottes sein Fasten bricht. Und dann bricht man das entweder mit einer Dattel oder mit einem Schluck Wasser und dann ganz normal essen.
Engagierst du dich so in einer muslimischen Gemeinde bei dir? Bist du da Mitglied?
Also es gibt hier in Würzburg ja auch die Moschee und es gibt auch eine Jugendgesellschaft, glaube ich, heißt es, oder Jugendgemeinschaft, glaube ich, in der eben die Jugendlichen, Musliminnen und Muslimen sich auch versammeln und auch mal an dem Wochenende in der Moschee dann Veranstaltungen ausüben. Und leider bin ich da eher nicht so präsent. Aber früher zum Beispiel haben wir uns sehr oft mit den Kindern, sage ich mal, weil es ja auch früher war, getroffen, auch in der Moschee und haben dann auch zusammen den Korankurs gehabt und auch das gelernt sozusagen. Ja, aber ich verfolge die sehr, also ich verfolge die auf Instagram auf jeden Fall und heute zum Beispiel gab es auch die Kermes heißt es, glaube ich, oder? Das ist ein Gemeindefest und das kann man eigentlich wie Tag der offenen Tür sozusagen gleichstellen und da kann man einfach zur Moschee hingehen, da gibt es dann auch Spezialitäten und so ein paar Programme, die Personen dort dann anfertigen und da kann man einfach reingehen, das Essen, was dort angeboten wird, zum Beispiel meine Mutter hat dann auch Weinblätter gemacht für heute und ja, da wird das dann einem auch alles gezeigt, auch wenn man zum Beispiel zum Islam gehört und vielleicht noch nicht genau weiß, wie das alles abläuft oder wenn man halt einfach auch nicht zum Islam gehört, Atheist oder auch Christ ist oder auch Jude, kann man da einfach auch hingehen. Natürlich kann man immer zur Moschee gehen, aber das ist dann wie so ein Gemeindefest, dass dann auch sehr viele Leute da sind, auch von ihren eigenen Erfahrungen erzählen können und genau.
Was ist dir in deinem Glauben am wichtigsten? Worum geht es dir vor allem bei deinem Glauben?
Also bei meinem Glauben geht es mir auf jeden Fall darum, dass man, dass der Glaube ja einem sozusagen beibringt, andere Person zu respektieren, zu tolerieren und vor allem auch die Nächstenliebe und dass man den Personen gegenüber, egal welcher Religion die angehören, egal ob die überhaupt einer Religion angehören, die toleriert und sie als Mensch sozusagen ansieht. Und das bringt ja auch der Islam einem bei. Und solche moralischen Aspekte, wie zum Beispiel eben genannt die Nächstenliebe und Toleranz, Respekt und solche wichtigen Sachen, die man so als Mensch sein im Leben beigebracht bekommt, finde ich einfach sehr essentiell, dass das auch im Islam sozusagen einem beigebracht wird. Das leitet so einen Menschen durch sein Leben.
War das schon immer so? Oder hast du an irgendeinem Punkt in deinem Leben so den Islam und deinen Glauben und diese Religiosität für dich entdeckt?
Also klar, am Anfang, vor allem wenn man klein ist, da hat man eher andere Sachen im Kopf. Aber dadurch, dass es ja von klein auf einem beigebracht wird, finde ich, prägt es auch eine Person. Und ich finde auch, dass im Laufe der Zeit man auch ein bisschen merkt, dadurch, dass man dieser Religion angehört, okay, ich verurteile nicht die Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihrer Sprache oder ihrer Hautfarbe. Und dass man da eben mit einem leitenden, ich würde eher sagen mit einem roten Faden, beziehungsweise mit einem Faden, der dich im Leben begleitet, dass die Religion dich sozusagen wie ein Faden im Leben begleitet. Klar kannst du mal ein bisschen um den Faden herausgehen. Klar, jeder Mensch streitet mal im Leben, im Alltag. Das ist komplett normal, aber dass man da immer wieder zu diesem Faden zurückfindet und sich bewusst ist, okay, die und die Werte vertrete ich, die und die Werte werden mir vom Islam sozusagen beigebracht und die Werte zeige ich auch anderen Menschen.
Und wie lebst du das dann so ganz konkret in deinem Leben aus? Also ich weiß nicht, betest du zum Beispiel häufig oder gehst du in die Moschee oder sprichst du da mit anderen Menschen drüber? Wie kann man sich das vorstellen?
Also beten tue ich leider regelmäßig nicht.
Wieso leider?
Leider, weil ich es gerne tun würde, weil wenn ich bete, gibt es mir so eine Sicherheit und auch bringt mich runter vom ganzen Alltagsstress. Da findest du auch die Nähe wieder zu Gott und fühlt sich sozusagen einfach wohl. Natürlich gehe ich auch in die Moschee bei Veranstaltungen, leider jetzt bei der Kermes jetzt nicht, aber bei anderen Veranstaltungen gehe ich auch zur Moschee, vor allem wenn wir da als Familie hingehen oder auch alleine, weil das so die Gemeinschaft auch stärkt. Und so als Beispiel kann ich einfach nennen, als wir einen Todesfall mal hatten in der Familie, da hat mir die Religion auch sehr viel geholfen, aus dieser Trauer sozusagen rauszukommen, durch eben das Beten oder auch durch Gebete für die Person, die von jemandem weggegangen ist, dass man weiß, dass durch diese Gebete die Person, also die Seele der Person sozusagen erfüllt ist.
Du hast jetzt, glaube ich, viele Dinge angesprochen, die die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie religiös sind, wahrscheinlich auch aus dem eigenen Leben kennen. Also es sind ja jetzt Gebete oder irgendwelche, selbst Fasten und so, das ist ja alles nichts spezifisch Muslimisches, theoretisch. Und auch allgemein ist ja vor allem bei den drei großen Religionen Islam, Judentum und Christentum, oftmals viele der Meinung, dass es ja eigentlich genau das Gleiche ist und eigentlich unterscheidet sich es ja überhaupt nicht. Kennst du aus deinem Alltag so Unterschiede, wo du sagst, doch, ich finde schon manchmal, dass das ein Unterschied ist, dass ich Muslimin bin und eben keine Christin?
So klar gibt es inhaltlich Unterschiede. Ich meine, jede Religion hat ja auch ein anderes, ich sag mal, im Islam gibt es ja den Koran, da steht inhaltlich was anderes drin als in der Bibel. Aber grundsätzlich so zum Beispiel Werte wie Nächstenliebe oder auch andere Werte, die gibt es ja auch im Judentum. Also klar, im Christentum ist halt der Überlieferer jetzt nicht Mohammed. Und genauso anders ist es nicht, dass im Islam Vater Gottes dann Jesus Christus ist, dass es da halt so inhaltliche kleine Unterschiede gibt. Zum Beispiel wie bei den Propheten, also wir sagen ja Prophete, dass wir zum Beispiel auch den Jesus als Prophet ansehen. Dass im Christentum diese Unbeflecktheit der heiligen Mutter Maria gibt, sage ich mal, und im Islam genauso. Also da sagen wir jetzt nicht, okay, sowas gibt es nicht, also dass wir daran auch glauben. Also es sind kleine inhaltliche Unterschiede, aber große inhaltliche Unterschiede, also von den Werten her, Unterschiede würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass es da welche gibt.
Liebe Merich, vielen Dank für das Gespräch. Das war's auch schon. Bevor wir aber zum Ende kommen, darfst du, so wie jede Gästin, jeder Gast bei uns, ein sogenanntes 11. Gebot formulieren. Das heißt, ein Wunsch oder ein Appell oder ein Zitat oder einfach ein schönes Wort, was du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben möchtest.
Also was ich mir wünschen würde, ist, egal für welche Religion oder egal für welchen, auch wenn es keine Religion ist, dass man auf jeden Fall immer respektvoll und tolerant mit anderen Menschen umgeht, egal welcher Religion sie zugehören, und nicht immer gleich alles hart auf hart kommt und auch nicht immer gleich alles glaubt, was man liest. Vor allem, was solche Themen angeht, da sollte man sich immer ein bisschen informieren.
Vielen lieben Dank. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von fabrikservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team oder unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram @11thesgebot oder schreibt uns eine Mail an podcast@fabrikservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.